Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und da war und der da sein wird. Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, ich nehme Sie heute mit nach Ephesus. Ephesus, das liegt, wenn man sich den Grundriss der heutigen Türkei vorstellt, im Südwesten Richtung Ägäis. Und zur damaligen Zeit war dieser Landstrich durch die vorherrschende griechische Kultur geprägt. Da aber mittlerweile auch die römische Besatzung schon eine ganze Zeit andauerte, vermischte sich das nach und nach mit der römischen Kultur. Unter anderem befand sich in Ephesus auch der großartige, der große Tempel der Artemis. Diese Göttin war so mächtig, also man verehrte diese Göttin, dass man ihr einen so riesigen Tempel baute, der zu den 7 Weltwundern gehörte. Und auch über die Grenzen der griechischen Kultur hinaus wurde diese Göttin von den Römern verehrt, dort unter dem Namen Diana. Und als eben der Apostel Paulus nach Ephesus kam, ungefähr in den Jahren zwischen 52 und 55 nach Christus, dann sah er sich nicht nur dieser ausgeprägten heidnischen Kultleben gegenüber, sondern er fand auch eine sehr lebendige und große jüdische Gemeinde vor. Und Paulus wirkte eben in dieser Zeit. Und heute in unserem Predigttext geht es um den Brief des Paulus, den er eben an diese Gemeinde in Ephesus geschrieben hat, aber schon einige Zeit, nachdem er selber dort wirkte. Paulus ist mittlerweile ein Gefangener und schreibt diesen Brief eben als Gefangener. Wahrscheinlich sitzt er in Rom ein und letztendlich deswegen, weil er seinen Glauben an Jesus Christus öffentlich lebte, bekannte und verbreitete. Wenn wir den Predigttext hören, wir werden es in 2 Abschnitten hören, dann sollen wir bedenken, dass er diesen Brief an seine Gemeinde schreibt, also an Schwestern und Brüder. Wir finden den Predigttext bei Epheser, Epheser 1, insgesamt die Verse 15 bis 23 und der erste Teil, Vers 15 bis 19. Dort schreibt Paulus an die Epheser: Weil ich gehört habe, wie beständig euer Glaube an den Herrn Jesus ist und was für eine Liebe ihr allen entgegenbringt, die zu Gottes heiligen Volk gehören. Wegen all dem kann ich nicht anders, als Gott immer wieder für euch zu danken. Jedes Mal, wenn ich bete, denke ich auch an euch. Ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn besser kennenlernt. Er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören, und mit was für einer überwältigenden großen Kraft er unter uns Glaubenden am Werk ist. Wie gesagt, der Brief ist an die Gemeinde geschrieben, an seine Gemeinde. Und gerade in dem weltanschaulichen Allerlei dieses Ortes in Ephesus und auch der Herkunft der Gemeindemitglieder war es wichtig, die Einheit der Gemeinde anzupeilen und das Einende zu betonen und das Trennende hinten anstehen zu lassen. Wir nennen heute das gerne Multikulti, was damals in Ephesus tatsächlich Wirklichkeit war. Zu der Gemeinde zählten Menschen aus allerlei Religionen und Kulturen. Sie kamen in Ephesus zusammen als Sklaven, Händler, Unternehmer, als Menschen, die ein Schicksal oder wirtschaftliche Hoffnung hierhin verschlagen hatte. Und solch eine Mixtur von Menschen lebte eben von Anfang an auch in der Gemeinde. Und sie hatten gelernt, mit den Unterschieden umzugehen und sie auch zu nutzen. Und wir haben eben gehört, wir stellen fest, dass Paulus die Gemeinde sehr lobt. Sie sind vorbildlich in Sachen Geschwisterliebe. Trotz aller vorherrschender Unterschiede aufgrund der Herkunft der Gemeindemitglieder schaffen sie es, miteinander liebevoll umzugehen. Paulus lobt ausdrücklich ihre Liebe zu allen Christen. Hier wird es deutlich, die Geistesgabe der Liebe wird ganz deutlich. Es ist christlichen Gemeinden geboten, dass die Umwelt, dass die Welt da draußen sie erkennt, aufgrund der Liebe, die sie zueinander haben. Man soll von uns hören, wie liebevoll wir einander begegnen. Leider hört aber die Welt um uns herum immer mehr von Zwietracht, von Streit, auch innerhalb christlicher Gemeinden und Kirchen. Wie oft ist es so, dass Zerwürfnis und Rechthaberei die Liebe ersticken und sie verdunkeln die Botschaft unseres Glaubens. Und vielmehr noch wird unsere Botschaft unglaubwürdig, wenn die Gemeinde Christi immer weniger in der Lage ist, an einem Strang zu ziehen. Vielleicht hat auch Paulus diese Gefahr in Ephesus schon kommen sehen. Die kulturellen Unterschiede durch die vielen Gemeindemitglieder, die eben aus den unterschiedlichsten Landstrichen kamen, kann man auch nicht einfach wegdiskutieren. Denn Menschen sind doch von ihrer kulturellen Herkunft geprägt. Und dennoch gibt es die Gemeinsamkeit des Glaubens an Christus. Wir lesen und haben gehört, dass Paulus für die Gemeinde um Erkenntnis betet. Also vor Gott für sie eintritt und um Erkenntnis bittet. Trotz des Lobes über ihren Glauben an Jesus war augenscheinlich noch viel Erkenntnis vonnöten. Wir sehen also, dass der Glaube an Jesus die Bekehrung der erste Schritt ist. Aber wir Christen sind aufgerufen, nicht dabei stehen zu bleiben. Der Glaube, die Beziehung zu Jesus Christus soll sich in unserem Leben auswirken. Der Glaube soll wachsen. Die Gläubigen sollen sich verändern hin zu Jesus. Veränderung, die geschieht, wenn Jesus mehr und mehr Besitz von unserem Leben ergreifen darf. Durch Erkenntnis Gottes werden uns Geistesgaben zuteil, die wir wiederum zum Dienst in der Gemeinde einsetzen sollen. Erst die Erkenntnis Gottes gibt den Gemeinden Kraft, vorhandene Unterschiede zu überwinden und sich auf Gemeinsamkeiten zu konzentrieren. Durch Erkenntnis sind wir mehr und mehr in der Lage, uns selbst zurückzunehmen und Gottes Sache mehr und mehr Raum zu geben. Denn nur Erkenntnis schenkt Überwindung, Überwindung des Bösen, Überwindung des Eigensinns und vor allem auch Überwindung der Ahnungslosigkeit. Nur durch die Erkenntnis Gottes werden wir zu mündigen Christen, die in der Lage sind, die Dinge um uns her, die so geschehen, im Lichte Gottes recht zu beurteilen. Aber wie geht das? Das kann man ja nicht einfach so machen. Im Predigttext haben wir die schönen poetischen Worte gehört, die Luther benutzt, mit den Augen des Herzens sehen. Aber was kann das bedeuten? Vielleicht ein paar klärende Worte zu den Augen des Herzens. Mit dem Herz, da ist ja unser Geist, unser wahres Ich gemeint. Es geht nicht um den Muskel, der das Blut durch unseren Körper pumpt, sondern unseren Geist. Unser Geist, den wir von Gott nach seinem Ebenbild erhalten haben. Und wenn unser Predigttext davon spricht, dass die Augen unseres Herzens erleuchtet werden mögen, so ist doch gemeint, dass unser wahres Ich, unser Geist, durch Gott selbst zu Erkenntnissen gelangt, die über das menschlich Vorstellbare hinausreichen. Und sicherlich kommt der menschliche Verstand dabei an Grenzen, was aber auf keinen Fall heißen darf, dass wir unseren Verstand vorne an der Garderobe abgeben. Wodurch geschieht also die Erleuchtung des Geistes? Wodurch geschieht die Erkenntnis, die von Gott kommt, und was bewirkt diese? Oder mal aus einem anderen Blickwinkel herausgefragt, warum sitzen wir im Gottesdienst? Was erwarten wir? Warum sind wir hier? Von Gott herkommende Erkenntnis ist keine Selbstverständlichkeit. Sonst müsste Paulus ja nicht für die Gemeinde beten. Damals nicht und heute nicht. Gott schenkt den Menschen, die sich ihm hingeben, die ihn bitten, die Erkenntnis. Und zwar in dem Maße, wie er es sich vorstellt. Er teilt die Geistesgaben und den Glauben aus nach seinem Maß. Und mit der Bitte um Erkenntnis sollte er auch einhergehen, dass wir uns mit Gott auseinandersetzen. Dass wir in der Bibel lesen, aber nicht nur wie in einem gewöhnlichen Buch, sondern in der Erwartung, dass Gott mit uns redet durch sein Wort. Wir besuchen doch Gottesdienste nicht nur, weil das schon immer so war oder einfach zum Sonntag dazugehört, sondern vielleicht erwarten wir doch aus der Predigt, dass Gott mit uns redet. Er schließt durch sein Wort Geheimnisse auf, die die Welt, die ohne Gott liebt, nicht kennt und die auch der Welt verborgen bleiben. Ich habe ein schönes Beispiel aus dem Alten Testament gefunden. Die Sache geschah im 9. Jahrhundert vor Christus. Wie so oft lag Israel mit dem benachbarten Syrien im Krieg. Und die Syrer wollen mit verschiedenen hinterhältigen Überraschungsangriffen versuchen, israelisches Gebiet zu erobern. Aber kurioserweise scheitern sie immer wieder. Nun merkt der syrische Befehlshaber, dass eben Israels Heer stets rechtzeitig gewarnt wird, denn es ist immer rechtzeitig zur Stelle, um das Land zu verteidigen. Und somit vermutet der syrische Befehlshaber, dass einer seiner Leute ein verdeckter Agent für das Volk Israel ist. Aber er wird dann eines Besseren belehrt. Irgendjemand sagt ihm nämlich, dass es in Israel einen Propheten namens Elisa gibt. Und dieser Elisa, der sieht jeden syrischen Hinterhalt voraus und meldet das in der Hauptstadt. Und darauf beschließen die syrischen Soldaten zunächst eben nach Dothan vorzurücken, da wo Elisa wohnt. Dort wollen sie den Propheten unschädlich machen. Und so schleichen sie sich bei Nacht im Schutz der Dunkelheit an. Und als am nächsten Morgen Elisas Mitarbeiter aus der Haustür tritt, dann sieht er zu seinem Entsetzen, wie das ganze Dorf von feindlichen Syrern umzingelt ist. Die Lage scheint aussichtslos. Und er sagt zu Elisa, O weh, mein Herr, was sollen wir nun tun? Elisa aber tröstet ihn mit den Worten, fürchte dich nicht. Und er fügte die merkwürdige Begründung an, denn derer sind mehr, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind. Meint Elisa die paar armseligen Bauersfamilien, die eben in dem Dorf wohnen? Was können die schon gegen diese ganze große syrische Armee ausrichten? Aber Elisa meinte etwas ganz anderes. Er meinte die vielen Engel, die sich zwischen dem Dorf und der syrischen Armee zur Verteidigung aufgestellt haben. Elisa sieht diese Engel mit seinen erleuchteten Augen des Herzens. Sein Mitarbeiter sieht sie nicht, noch nicht. Und da betet der Prophet, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe. Und nun erkennt auch der Mitarbeiter die Engel, die Gott zu ihrem Schutz geschickt hat, und fürchtet sich nicht mehr. Hier erleben wir, wie die von Gott gegebene Erkenntnis Hoffnung schafft. In diesem Fall eben Hoffnung auf Rettung von den scheinbar übermächtigen Feinden. Aber genau das ist es, worum es Paulus geht, wenn er für die Gemeinde betet. Genau das ist es, worum es bei uns geht. Erkenntnis der Hoffnung, die uns von Gott gegeben ist, gegen jeden Augenschein. Hoffnung auf ein Leben nach diesem irdischen Leben. Hoffnung, die die Welt da draußen nicht hat. Hoffnung, die einiges an Prioritäten verschiebt. Diese Hoffnung auf das Leben, das noch kommt, das Erbe, das uns verheißen ist, soll mehr und mehr unser irdisches Leben bestimmen und unser Miteinander entsprechend verändern. Diese Hoffnung, die wir haben dürfen, obwohl sich die Welt augenscheinlich nicht ändert, sondern eher im Gegenteil immer weiter von Gottes Worten abfällt, dürfen wir auch als Gewissheit unseres Heils bezeichnen. Und diese Heilsgewissheit offenbart uns Gott, wenn wir zum Glauben an diesen einen lebendigen Gott gekommen sind. Wenn Menschen zum Glauben kommen, dann werden sie vom Tod ins Leben geholt. Welche Kraft ist dafür wohl nötig? Und das erfahren wir im zweiten Teil des Predigttextes. Dort ist zu schreiben, zu hören, es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib und er lebt mit ihr in seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Sind wir uns der Tatsache bewusst, mit welch einer Kraft Gott an uns und seiner Gemeinde wirkt? Sind wir uns bewusst, dass unter uns dieselbe gewaltige Kraft wirkt, die Jesus vom Tod ins Leben zurückholte? Durch diese Kraft hat Jesus seinen Platz im Himmel an der rechten Seite des Vaters eingenommen. Aber was bedeutet nun Himmel? Ist der Himmel nur unser Firmament, was wir über uns sehen, wenn wir draußen sind? Der Himmel der Bibel ist kein Ort, sondern da, wo Gott ist, da ist Himmel. Und die Himmelfahrt des Herrn macht uns deutlich, dass Gott in Jesus nun überall ist. Er kann uns im Geist ganz nah sein. Und wir sollen ihn in unser Leben einladen. Und auch wenn wir glauben, dass Gott ganz nah ist, sieht die Realität leider oft anders aus. Es gibt so viele Situationen im Leben, in denen die dunkle Macht des Todes, die Macht der Vergänglichkeit stärker scheint. Und dieser Macht des Todes müssen sich alle Menschen beugen, auch die Mächtigsten. Der Tod, der entreißt den Reichen ihren Besitz. Der Tod entreißt den Schönsten ihre Schönheit und den Gescheitesten ihr Wissen. Unerbittlich herrscht diese Macht der Vergänglichkeit. Selbst Marmor, Stein und Eisen bricht im Laufe der Zeit. Wir müssen erleben, wie mitten ins Leben hinein der Tod regiert. Hin und wieder hört man von Unfällen, von schlimmen Unfällen oder der eine oder andere bekommt eine schlechte Diagnose, die Sonne verfinstern lässt. Und wenn wir ehrlich sind, dann müssen wir erkennen, dass die ganze Welt im Angesicht der Vergänglichkeit im Grunde voller Verlierer ist. Und trotzdem gibt es Menschen, die sich aufgrund ihrer Macht siegesicher fühlen, die andere Menschen ausgrenzen, jagen, foltern oder töten oder einen Krieg anzetteln. Und wenn wir auch nach Israel gucken, dann sehen wir, wie oft da die Gewalt eskaliert. Gerade in Israel, wo Verletzungen über Generationen hinweg tiefe Gräben gezogen haben. Ein bitterer, aber trotz alledem nur vorläufiger Sieg der Todesnacht. Ein vorläufiger Sieg des Gegenspielers Jesus Christus. Und der ganzen Welt wäre geholfen, wenn viele doch die Weisheit aus Psalm 90 begreifen würden. Dort ist zu lesen, Psalm 90, Vers 12, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Aber vorläufig bleibt es dabei. Die Macht des Todes scheint unaufhaltsam zu sein. Aber Gott ist da, auch gegen allen Augenschein. Menschen, die nach Gott fragen, können auch schon in unserer Welt, in unserem Leben immer wieder Spuren des Göttlichen, des endgültigen Sieges finden. Wir können die Spuren des Sieges Christi, der eben nun zur Rechten Gottes sitzt, in unserem Leben entdecken. Dann etwa, wenn Menschen nach langer Streitigkeit wieder aufeinander zugehen und sich versöhnen. Wir können es erleben, wo echte Vergebung geschieht. Wir können es erleben, wenn uns tröstende Worte erreichen, wenn Kinder lachen oder Menschen sich verlieben und dafür Gottes Segen bekommen. Das sind Zeichen göttlicher Nähe auch schon hier auf Erden. Er ist der Herr über diese und die zukünftige Welt. Wir als die Gemeinde sind ausersehen, mit ihm teilzuhaben an dem endgültigen Sieg, der ja schon errungen ist. Dazu müssen wir ihn aber das Haupt der Gemeinde sein lassen. Nochmal, dazu müssen wir ihn aber das Haupt der Gemeinde sein lassen. Er ist doch dazu bestimmt, unser Haupt zu sein. Und wir sollen seine Glieder sein. Und so sollen wir Gemeinde bauen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.